Schlagt gerne mit mir auf zu Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, wir betrachten heute Morgen die Verse 3 bis 5. Philipper Kapitel 1, ich lese uns ab Vers 3. Wie heißt es in Gottes Wort? Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Amen. Lasst uns beten. Sei Gott und Vater, wir kommen vor dich und wir loben und preisen dich dafür, dass wir auch heute wieder dein Wort hören dürfen, deine Stimme hören dürfen. Und so kommen wir vor dich, um zu hören und zu lernen. Herr, wir kommen als deine Kinder, um das Bild deines Sohnes umgeformt zu werden. Ja, und so flehen wir, dass dein Geist ausgeht, dass du an uns wirkst, Herr, dass du uns veränderst, in dein Bild umgestaltest, damit dein Name gepriesen wird und deine Gemeinde geheiligt wird. Herr, so bitten wir darum, dass du jetzt wirkst durch deinen Geist, dass du dich verherrlichst, und so bitten wir auch dies im Namen des Herrn Jesus Christus, unseres Heilands und Retters. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Zur Erinnerung, der Apostel Paulus befindet sich in Rom, als er diesen Brief, den Philipperbrief, verfasst. Paulus ist im Gefängnis und mittlerweile ein alter Mann. Der Apostel hat Jahrzehnte seines Lebens für Christus und sein Evangelium gelebt. Er hat für Christus gelebt und für ihn gelitten. Oft war er in schweren Situationen, oft in Gefahr und oft im Gefängnis. Doch Paulus hat gelernt, in schweren Umständen Christus ähnlich zu sein. Paulus hat gelernt, nicht auf seine Not zu schauen, sondern auch an andere zu denken. Er hat gelernt, trotz schwerer, trotz heftiger Umstände voller Dank und Freude zu sein. Nicht nur an seine Not zu denken, sondern für andere im Gebet einzustehen. Das kennzeichnet das Leben von Paulus. Stell dir vor, du wärst in so schweren Umständen. Zeiten, wo du vielleicht durch Leid gehen musst. Ja, wo wären dann deine Gedanken? Würde da Dank und Murren oder würde bei dir Dank und Freude oder Murren und Klagen aufkommen? Würdest du in deinen Gebeten ja nur an deine Not denken oder auch für andere eintreten? Ja, lass uns darum heute Morgen betrachten, ja, wie Paulus mit seinen schweren Umständen umgeht. Lass uns als erstes schauen, wie Paulus trotz seiner Umstände an die Philipper denkt, wie er voller Dank über sie ist und mit Freuden für sie betet. Ja, und zweitens, warum genau Paulus das tut? Ja, was ist da los in Philippi, dass der Apostel so voller Dank und Freude ist? Also erstens, Paulus muss an die Philipper denken. Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete. Paulus sagt, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Paulus dankt Gott im Gebet, wenn er sich an die Philipper erinnert. Bei jeder Erinnerung an sie wird er mit Dank erfüllt. Das heißt zunächst, Paulus muss an sie denken. Sie kommen ihm immer wieder in den Sinn. Und das ist erstaunlich. Denn es ist knapp 10 Jahre her, dass Paulus das erste Mal in Philippi war. Wir haben letztes Mal davon gehört. Während seiner zweiten Missionsreise kam der Apostel das erste Mal nach Europa, in die Stadt Philippi. Paulus predigte das Evangelium und einige kamen durch ihn zum Glauben. Ja, er verkündigte Christus in Philippi und er litt auch dort für ihn. Ja, er war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Gemeinde in Philippi ins Leben gerufen wurde. Paulus war dabei nicht lange in Philippi. Doch nicht die Länge seines Aufenthaltes war entscheidend. Es war die Tiefe von dem, was dort passiert ist. Denn er war dabei, als sie geboren wurden und die ersten Schritte im Glauben taten. Er hat unter körperlichen Schmerzen gesehen, wie Gott durch seinen Dienst Menschen zu neuem Leben erweckt hat. Und darum entstand diese herzliche, verbundene Liebe zu den Philippern. Ja, so wie eine Mutter ihr Kind zur Welt bringt und da eine tiefe Verbindung entsteht, die unbegreiflich ist, so entstand zwischen dem Apostel und den Philippern eine ganz besondere Verbundenheit. Diese Beziehung wurde so tiefgehend, dass auch knapp 10 Jahre später nichts davon abgenommen hat. Im Gegenteil, Paulus hängt von Herzen an den Philippern. Er hat ein intensives Verlangen nach ihnen, wie er in Vers 8 dann schreibt. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Der Apostel hat ein herzliches Verlangen nach den Philippern. Er trägt sie tief in seinem Herzen. Und darum kann er nicht anders. Er muss an sie denken. Du kennst bestimmt das Sprichwort, aus den Augen, aus den Sinn. Aber nicht so bei Paulus. Die Philipper sind ihn zwar aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn. Auch wenn er sie in den letzten Jahren nicht oft gesehen hat, auch wenn er jetzt weit von ihnen entfernt ist, auch wenn er die letzten Jahre so viel erlebt hat, auch wenn er seine schweren Umständen an alles andere denken könnte, Paulus hat die Philipper nicht vergessen. Sie sind so tief in seinem Herzen verwurzelt, dass sie ihnen in den Sinn kommen müssen. Lass uns hier kurz stehen bleiben und uns fragen. Ja, kommen auch dir deine Geschwister immer wieder in den Sinn? Ja, du bist vielleicht nicht Pastor und du hast die Gemeinde vielleicht nicht gegründet, aber dennoch sind deine Geschwister so tief in deinem Herzen verwurzelt, dass sie dir immer wieder in den Sinn kommen. Und sag, ist es nicht so, dass du hier siehst, wie Gott sein Werk in unserer Mitte hat, ja, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen geheiligt werden und Christus ähnlicher werden, wie sie im Glauben Fortschritte machen? Ja, allein die letzten 1,5 Jahre hast du nicht erlebt, wie wir tiefer miteinander verwurzelt wurden. Oder bist du jemand, der keine enge Bindung zu seinem Bruder oder seiner Schwester eingehen möchte? Ja, dann ist es kein Wunder, dass sie dir nicht in den Sinn kommen. Aber sag, sollte doch nicht schon einfach nur deshalb diese herzliche Verbundenheit zwischen uns sein? Ja, weil wir einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe haben, weil wir alle in Christus eins sind, ist das nicht Grund genug, dass du ständig an deine Geschwister denken müsstest? Der Paulus hat die Philipper lange nicht mehr gesehen und ist weit von ihnen entfernt. Und dennoch, sie kommen ihnen immer wieder ins Gedächtnis. Du siehst deine Geschwister jede Woche, mehrmals sogar. Du kannst eigentlich nicht anders, als an sie zu denken. Aber wie oft kommen sie dir wirklich in deinem Alltag in den Sinn? Ist da wirklich diese innige Liebe zwischen euch? Trägst du sie wirklich in deinem Herzen, weshalb sie dir auch in den Sinn kommen müssen? Ja, Paulus war so mit den Philippern verbunden. Und darum kamen sie ihm immer wieder ins Gedächtnis. Und das führt bei ihm dazu, dass er zunächst voller Dankes. Nochmal Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete. Wenn Paulus an die Philipper denkt, dann dankt er dem Herrn für sie. Das Wort Dank kommt von Denken. Weil man an etwas gedenkt, darum will man jemanden Anerkennung dafür aussprechen. Darum gibt Paulus Anerkennung dafür, was er an den Philippern tut. Er empfindet diese innere Haltung. Ja, dieses herzliche Gefühl der Dankbarkeit. Er verspürt diesen inneren Dank, seinen Drang, seinem Gott Dank für die Philipper zu bringen. Der Apostel richtet seinen Dank hier aber an die richtige Adresse. Ein Mensch, der voller Dank ist, erkennt hinter allem alles Gottes Hand. Paulus weiß, dass dem Herrn der Dank gebührt für das Werk in den Philippern. Er sagt dann in Vers 6, ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Gott ist es, der das Werk in Philippi vor 10 Jahren begonnen hat. Gott ist es, der dieses Werk weitergeführt hat. Und Gott ist es, der es bis zum Ende weiterführen wird. Und darum kommt Paulus im Gebet zu seinem Gott und opfert ihm den Dank für das Werk den Philippern, weil Gott der Dank dafür gebührt. Und beachte, was Paulus hier noch sagt. Ich danke meinem Gott. Paulus sagt nicht, dass er dem allein wahren Gott dankt. Paulus redet nicht im Allgemeinen über Gott. Es ist sein Gott. Zwischen Paulus und den Philippern war diese tiefe, enge, vertraute Beziehung und so auch zwischen ihm und seinem Gott. Diesem, seinem Gott bringt er Dank für die Philipper. Aber nicht nur Dank verspürt Paulus, wenn er an die Philipper denken muss. Dank und Freude. Nochmal Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Im Philipperbrief hat das Thema Freude eine zentrale Rolle. 14 Mal kommt das Wort Freude oder Freuen vor. Paulus wird die Philipper mehrmals dazu auffordern, dass sie sich in dem Herrn freuen sollen. Wie zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 1. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Oder Kapitel 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und so, gleich zu Beginn des Briefes, wird Paulus den Philippern an sich selbst vor Augen, was er sich später auffordern wird. Er selbst, Paulus, er ist voller Freude. Freude meint hier aber nicht einfach, dass Paulus ja irgendwie fröhlich ist, wenn man über das gute Wetter oder ein gutes Essen sich freut. Nein, Paulus ist in schweren Umständen und dennoch ist er mit Freude erfüllt. Diese Freude überstrahlt seine Umstände. Diese Freude, die Paulus hat, ist etwas Übernatürliches. Etwas, das allein Gott in dein Herz legen kann. Himmlische Freude, weshalb du unabhängig von deiner Situation voller Dankbarkeit und Freude sein kannst. Mit dieser Freude betet Paulus für die Philipper. Ja, wenn du an deine Geschwister denkst, wenn sie dir in den Sinn kommen, was empfindest du? Bist du dann auch voller Dank und empfindest du diese echte Freude über sie? Ja, daran zeigt sich, ob da wirklich eine herzliche Verbundenheit zwischen dir und deinem Bruder oder deiner Schwester ist. Oder ist genau das Gegenteil der Fall? Richtest du deinen Blick ständig auf ihre Fehler und bist voller Murren über sie? Statt Gott dafür zu danken, was er in ihnen tut, stattdessen denkst du über Versagen nach. Dann achte darauf. Paulus sagt, dass er alle Zeit in jedem seiner Gebete seinem Gott für die Philipper dankt. Natürlich gab es auch in Philippi Schwierigkeiten. Dort war auch nicht heile Welt. Wir sehen später auch, dass Paulus ihre Fehler anspricht. Aber bei jeder Erinnerung an sie findet er immer etwas, um Gott dafür zu danken. Und so gibt es auch für dich immer Grund, für jeden Bruder und für jede Schwester dankbar zu sein. Wir werden gleich noch sehen, was die konkreten Gründe sind, warum Paulus so voller Dank und Freude ist. Aber im Allgemeinen, führ dir mal den Bruder oder die Schwester vor Augen, an die du eigentlich nicht denkst. Führ dir mal vor Augen, dass auch der Herr sie errettet hat und ihnen alle Schuld vergeben hat, so wie dir. Gott hat euch in einem Ort zusammengefügt, hier in der Gemeinde, obwohl ihr euch vor Jahren gar nicht kanntet. Der Herr hat sie im Glauben bewahrt und sie geheiligt, auch wenn du es gerne schneller hättest. Wir sind Kinder eines Vaters und Teil einer Familie. Sind das nicht nur wenige von vielen Gründen, warum du deinem Gott von Herzen dankbar sein müsstest? Sollte in dir nicht große Freude über deine Geschwister aufkommen? Der Paulus hatte diese echte Liebe zu den Philippern und darum ist er voller Dank und Freude. Und dieser Dank, diese Freude, kommen bei ihm in einer Sache zusammen, im Gebet. Nochmal Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Paulus bringt Gott Dank, er opfert Gott diesen Dank für die Philipper in jedem seiner Gebete. Er betet mit Freuden für sie. Paulus denkt oft an die Philipper und der beste Ort, um an sie zu denken, ist vor dem Thron der Gnade. Um was er konkret betet, sehen wir später im Vers 9. Aber hier geht es zunächst um die Tatsache, dass Paulus für sie betet. Achte darauf, wie stark Paulus das hier formuliert. Er schreibt, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Paulus dankt Gott alle Zeit, immer wieder im Gebet für die Philipper. In jedem seiner Gebete bringt er Dank für sie dar. Paulus kommt also oft vor den Thron der Gnade. Immer wieder betet er für sie. Beachte aber, Dankbarkeit und Freude sind positive Gefühle. Paulus' Gebete sind also nicht erzwungen. Seine Gebete sind auch nicht einfach Routine, die man so tut. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit. Auf diese Weise betet er für die Philipper. Nochmal, Paulus ist hier im Gefängnis in Rom. Ist es nicht erstaunlich, dass Paulus gerade hier Gott Dank opfert und voller Freude über die Philipper ist? Paulus beschwert sich nicht bei ihnen. Er bittet nicht um Mitleid. Wir sehen überhaupt nichts von Murren oder von Klagen. Wir könnten verstehen, wenn der Brief damit anfängt, dass Paulus um Gebet für sich bittet. Stattdessen betet er voller Freude für die Philipper. Ja, der Apostel, er hat gelernt, auch in den schwersten Umständen voller Dank und Freude zu sein. Er hat gelernt, nicht auf seine Not zu schauen, sondern auf die anderen. Paulus ist jemand, der nicht einfach an sich denkt, sondern für andere im Gebet eintritt. Kannst du das auch von dir sagen? Hier denkst du ständig im Gebet an deine Geschwister. Kannst du nicht anders, als für sie vor den Thron der Gnade zu kommen? Ja, weil du so mit Dank und Freude über sie erfüllt bist. Oder kreisen sich deine Gebete allein um dich und bitten für dich? Das, was du im Alltag bewältigen musst, was du benötigst oder haben möchtest. So nach dem Motto, Gott gib mir dies, gib mir das, mach das schnell und das war's. Sehen deine Gebete so aus. Ja, nicht, dass es falsch ist, für sich selbst zu beten. Aber hast du gelernt, auch von dir wegzuschauen und für andere einzutreten? Ja, und kannst du auch in schweren Umständen für andere eintreten? Ja, nicht ständig Mitleid und Zuwendung haben zu wollen, Auch hier, natürlich ist es wichtig, um Gebet für sich selbst zu bitten. Aber bist du jemand, der, auch wenn es dir dreckig geht, du selbstlos andere vor Augen hast, indem du für sie im Gebet vor den himmlischen Vater kommst? Ja, das zeichnet jemanden aus, der so wie Paulus Christus ähnlich ist. Jemand, der im Glauben reif und standhaft ist. Solche Männer und Frauen werden in Gottes Reich gebraucht. Wächst du darin, zu so einer Person zu werden? Jemand, der lernt, andere im Gebet zu tragen. Jemand, der standhaft darin wird, auf den Knien auszuharren, auch wenn man selbst durch schwere Zeiten gehen muss. Der Apostel Paulus war so ein Mann. Er hat gelernt, durch Gottes Gnade so zu leben. Lass uns nun zweitens betrachten, ja, warum genau Paulus über die Philipper so voller Dank und Freude ist. Was genau ist da los in Philippi, dass Paulus in dem weit entfernten Rom voller Freude ist? Nochmal, Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Paulus' gesamtes Leben dreht sich um eine Sache. Das Evangelium Jesu Christi. Er lebt und leidet für diese Botschaft. Er ist ganz davon ergriffen. Und wegen der Teilnahme der Philipper an diesem Evangelium, darum ist er voller Dank. Darum betet er mit Freuden für sie. Man kann auch übersetzen hier mit wegen eurer Gemeinschaft im Evangelium oder wegen eurer Anteilnahme, Partnerschaft, Kooperation oder Beteiligung am Evangelium. Gemeint ist hier, dass man etwas teilnimmt, dass man sich an etwas beteiligt, dass man ja etwas teilhat. Das heißt, die Philipper haben Teil am Evangelium, indem sie sich selbst aktiv, praktisch am Werk des Evangeliums einsetzen. Doch bevor man Teilhaber am Evangelium sein kann, muss man selbst erst Anteil daran bekommen. Darum sagt Paulus hier, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Es gab also zunächst einen ersten Tag, wo die Philipper Teil am Evangelium erhalten haben. Denk an die ersten Bekehrten in Philippi, Lydia und ihr Haus, der Kerkermeister und sein Haus. Sie hörten dieses herrliche Evangelium und sie glaubten an Christus. Paulus gibt in Kapitel 2 des Philipperbriefes eine Art Zusammenfassung dieses Evangeliums. Dort schreibt er davon, dass Christus, dass er selbst Gott ist, doch er wurde Mensch. Er wurde uns Menschen gleich, doch bei seinem Vater in allem gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und am Kreuz starb er für unsere Sünden. Doch Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Dadurch wurde er erhöht und als König über die Erde, ja, als König über Himmel und Erde eingesetzt. Und darum herrscht er über alles. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen müssen. Jeder wird bekennen, dass er der Herr ist. Und das alles zur Ehre Gottes, des Vaters. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und daran glaubten die Philipper. Sie unterwarfen sich Christus, sie beugten sich vor diesem König und sie ließen sich taufen. Und dadurch kamen sie in Gemeinschaft mit dem Evangelium. Sie kamen in versöhnte Gemeinschaft mit Gott. Sie kamen in Gemeinschaft untereinander als diejenigen, die durch diese Botschaft errettet wurden. Und seit diesem ersten Tag nehmen sie gemeinsam teil am Werk des Evangeliums. Das ist also zunächst die Grundlage für ein Leben in Anteilnahme am Werk des Evangeliums. Darum die Frage an dich. Gab es auch bei dir diesen ersten Tag? Hast du auf dieser frohen Botschaft geglaubt, daran, dass Christus für deine Sünden gestorben ist? Kamst du, hast du die Knie vor ihm gebeugt und dich mit deinem Leben unter seine Herrschaft geworfen? Bist du auf seinen Namen getauft? Ja, ist Christus auch dein Retter? Ja, wenn du das erlebt hast, wenn du Anteil an dieser frohen Botschaft bekommen hast und es selbst für dich ergriffen hast, dann wirst du nicht anders können, als aktiv das Werk des Evangeliums unterstützen zu wollen. Wenn man selbst die Rettung in Christus erfahren hat, wenn man selbst die Knie vor diesem König gebeugt hat, dann wird man auch wollen, dass andere errettet werden, dass andere sich diesem König unterwerfen. Dann wird man ein Teilnehmer am Evangelium sein wollen. So war das auch bei den Philippern. Doch wie sieht das ganz praktisch aus? Wie sieht diese Teilnahme am Evangelium bei den Philippern aus, weshalb Paulus so voller Dank und Freude ist? Ja, zunächst denkt Paulus hier wahrscheinlich an die Teilnahme der Evangelium durch ihre finanzielle Unterstützung. Letztes Mal davon gehört, die Philipper ließen durch Epaphroditus eine Spende für Paulus nach Rom senden. Darum schreibt Paulus auch in Kapitel 4 an die Philipper, Doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Ich habe auch alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duften Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Doch das war nicht ihre erste Spende für Paulus. Sie unterstützten Paulus vom ersten Tag an. Als Paulus Philippi verlassen musste und nach Thessalonich zog, da sandten die Philipper ein erstes und zweites Mal eine Spende für ihn. Als Paulus in Korinth war, auch da füllten die Philipper seinen Bedarf auf. Und auch hier, als Paulus in Rom ist, sie senden eine Spende in das weit entfernte Rom. Wenn der Apostel in Not war, gaben sie. Sie gaben, und zwar freiwillig und freudig. Sie waren eine kontinuierliche Unterstützung des Apostels. Vom ersten Tag an bis jetzt haben sie nicht damit aufgehört. Sie trugen selbst Sorge dafür, dass Paulus keinen Mangel hatte. Durch ihre Spende haben sie nicht allein Paulus unterstützt in der Not. Nein, sie haben dadurch dazu beigetragen, dass das Evangelium verkündigt wird. Sie sind dadurch Teilnehmer am Evangelium. Und darum ist Paulus hier zunächst voller Dank und Freude über die Philipper. Er sagt, wie setzt du dein Geld ein? Gibst du, damit Prediger des Evangeliums versorgt sind und diese frohe Botschaft verkündigen können? Ja, und wenn du gibst, tust du das freiwillig und freudig, so wie die Philipper? Willst du wirklich dein Geld dafür opfern, dass das Evangelium gepredigt wird? Oder tust du es allein aus Zwang? Aber sag, ist es nicht ein wunderbarer Ansporn? Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass du einen Anteil am Evangelium hast, wenn du durch deine finanziellen Mittel dafür opferst? Ja, deine Gabe hat wirklich Ewigkeitswerk. Du sammelst dir einen kostbaren Schatz. Oder ist dir dein Wohlstand und dein Vergnügen wichtiger als das Werk des Evangeliums? Ja, natürlich umfasst die Teilnahme am Evangelium aber nicht einfach nur finanziell zu unterstützen, wer die Botschaft predigt. Es umfasst das eigene Leben, den gesamten eigenen Wandel. Darum schreibt Paulus in Philippa Kapitel 1, Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Teilnehmer am Evangelium zu sein bedeutet, dass das eigene Leben würdig, passend zu dieser Botschaft ist. Es ist keine Teilnahme von der Seite. Man tut nicht einfach nur etwas hier und dort. Nein, man steht mit dem ganzen Leben dafür ein. Die Philipper haben nicht nur zugeschaut, wie Paulus gepredigt und gelehrt danach hat. Nein, sie selbst sind in Gemeinschaft mit dieser Botschaft. Und darum muss der gesamte Wandel würdig des Evangeliums sein. Das gesamte Leben soll passend zu dieser Botschaft sein. Wir haben letztens davon gehört, wie die Menschen in Philippi danach getrachtet haben, römisch zu sein. Das Leben der Menschen in Philippi sollte an Rom eingepasst sein. Das hat ihr gesamtes Leben umfasst. Kleidung, Kultur, die Verehrung des Kaisers und so weiter. Doch die Heiligen in Philippi, ihr Leben soll im Einklang mit dem Evangelium Jesu Christi sein. Ihr Leben soll sich danach ausrichten. Ihnen wurden ihre Sünden vergeben durch diese Botschaft. Ja, darum leben sie nicht mehr in Sünde, wie alle um sie herum. Sie haben sich dem wahren Herrn, Christus, unterworfen. Darum beten sie allein ihn an und wollen ihm die Ehre geben, nicht dem Kaiser. Nicht mehr die Ansichten, Ziele und Vorstellungen aller um sie herum sind entscheidend. Nein, das Wort ihres Herrn ist entscheidend. Und wenn es darum geht, dieses Evangelium zu verbreiten, ja, natürlich sind auch sie es, die es verbreiten wollen. So ist man im Alltag praktisch ein Teilnehmer am Evangelium. Das gesamte Leben soll davon zeugen, dass du dem Evangelium glaubst. Der tägliche Wandel soll würdig sein, passend zu dieser Botschaft, wie Spurgeon treffend formuliert. Ein Christenmensch sollte in seinem Leben einen solchen Schein verbreiten, dass ein anderer keine Woche lang mit ihm leben könnte, ohne das Evangelium kennenzulernen. Seine Gespräche und sein Reden sollten derart sein, dass alle, die um ihn sind, deutlich erkennen, wessen Geisteskind er ist und wem er dient. Und dass sie das Bild Jesu sich widerspiegeln sehen in allem seinen Tun. Wir müssen denen unseren Beistand gewähren, die um uns her sind und im Finstern wohnen. Wir müssen ihnen das Wort des Lebens vorhalten. Wir müssen Sünder zum Heiland hinweisen und die Müden zum göttlichen Ruheort. Wer wandelst du also wirklich des Evangeliums? Sehen Menschen, die Menschen um dich herum, dass du daran teilhast? Wer ist dein Leben wirklich im Einklang mit dem Evangelium? Ist dein täglicher Wandel, egal wo du bist, würdig, passend zum Evangelium? Oder würde man niemals auf die Idee kommen, dass du Teil daran hast? Weil du so lebst, weil du nicht so lebst, wie der Herr es will, sondern vielmehr so, wie alle um dich herum diese rettenden Botschaft nicht glauben. Darum lebe würdig des Evangeliums, denn dadurch hast du Teil an diesem göttlichen Werk. Eine weitere Sache, um Teilnahme am Evangelium zu haben, Gebet für die Arbeit am Reich Gottes. Paulus schreibt weiter unten in Kapitel 1, dass manche Christus aus guten und manche aus schlechten Motiven verkündigen. Aber ob aus guten oder schlechten Gründen, Paulus freut sich darüber, dass Christus gepredigt wird. Dann sagt er in Vers 18, ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet. Das heißt, die Philipper haben für Paulus gebetet. Gebet für Prediger des Evangeliums, Gebet für die gesamte Arbeit am Reich Gottes, das ist eine entscheidende Sache, wie es der Reformator Martin Luther sagt. Dies Wort sei uns gesagt, damit wir uns daran gewöhnen, mit ganzem Fleiß und Ernst zu beten. Denn das ist nach der Predigt des Evangeliums das höchste und vornehmste Werk. Es muss Menschen geben, die an der Front stehen und die Botschaft verkünden. Und es muss ebenso solche geben, die in der Festung verharren und denen an der Front den Rücken stärken. Beides ist notwendig, damit das Evangelium sich ausbreitet. Prediger und diejenigen, die ständig für sie beten. Paulus wusste, wie er von den Philippern, von den Christen, von der Gemeinde abhängig war, von ihrem Gebet. Darum bat er auch andere Gemeinden, für ihn zu beten. Zum Beispiel die Gemeinde in Kolosse, schreibt er in Kolosser 4, Kapitel 4, Vers 3. Haltet fest im Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen Wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich es reden soll. Und so auch bei dir. Es mag sein, dass du nicht derjenige bist, der in der vordersten Front steht. Du bist vielleicht nicht jemand, der an der Kanzel steht oder auf der Straße predigt. Aber deine Gebete sind ebenso wichtig im Kampf für das Evangelium. Darum beuge deine Knie regelmäßig und bete für die Ausbreitung des Evangeliums. Jesus Christus sagt uns doch in Lukas 10, Vers 2, die Ernte ist zwar groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Bete darum für Arbeiter am Reich Gottes, dass Gott sie aussendet. Bete für alle, die bereits daran arbeiten, daran schon wirken. Denn auf diese Weise hast du Teil am Werk des Evangeliums. Dein Gebet ist ein Beitrag dazu, dass Gott Menschen rettet und sein Reich sich ausdehnt. Ist das nicht ein wunderbarer Ansporn, ständig dafür zu beten? Ja, man könnte hier noch viele weitere Bereiche ansprechen. Aber lass uns noch eine letzte Weise betrachten. Und zwar das Leiden für das Evangelium. Paulus schreibt in Philippern in Kapitel 1, Vers 29. Denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Teilnehmer am Evangelium zu sein, heißt, für Christus zu leiden. Den Philippern wurde von Gott geschenkt, an Christus zu glauben. Aber dieses Geschenk beinhaltet auch, dass man für Christus leiden darf. An das Evangelium wirklich zu glauben, führt dazu, dass man auch dafür leiden wird. Die Philipper haben das an Paulus gesehen. Sie konnten bezeugen, wie Paulus für Christus gelitten hat. Sie haben zum Beispiel davon mitbekommen, vor diesem großen Tumult in Philippi, als Paulus und Silas ausgepeitscht wurden, als sie ins Gefängnis mit Wunden übersät geworfen wurden. Und so auch die Philipper, auch du, wenn du Anteil am Evangelium hast, jedem, dem geschenkt wurde, an Christus zu glauben, kann sich darauf einstellen, dass er für Christus leiden wird. Doch was ist die Frucht von diesem Leiden für Christus? Wozu führte das Leid von Paulus und Silas? War es einfach sinnlos gewesen? Nein, der Kerkermeister und sein Haus kamen zum Glauben. Und auch hier, als Paulus im Gefängnis in Rom ist, auch dieses Leid führte dazu, dass das Evangelium sich mehr ausbreitete. Wir lesen davon später in Kapitel 1. Durch Paulus' Umstände wurden einige Brüder ermutigt, das Evangelium mehr zu predigen, ohne Furcht zu predigen. Und das müssen wir unbedingt über das Leid für Christus verstehen. Hier liegt eine wunderbare Wahrheit verborgen, die man schnell aus den Augen verlieren kann, wenn man leiden muss. Denn das Leid seiner Heiligen, das ist das Mittel, durch das Gott sein Evangelium verbreitet. Indem unzählige Gläubige in den letzten 2000 Jahren für Christus gelitten haben, dadurch hat Gott Großes bewirkt. Die Kirchengeschichte zeigt uns die Sache mehr als deutlich. Durch das Leiden der Christen hat Gott sein Evangelium mächtig wachsen lassen. Ja, vor allem in der frühen Kirche wurden die Christen verfolgt und mussten vieles für Christus leiden. Und trotz ihrer Bedrängnis hat sich das Christentum weit verbreitet und die damalige Welt erobert. Die Christen wussten, dass durch ihre Schmerzen, durch ihr Opfer der Glaube umso mehr verbreiten wird. Wie es der Kirchenvater Tertullian denen ins Gesicht sagt, die dafür verantwortlich sind, dass Christen leiden müssen. Er schreibt ihnen: Aber fort nun sofort, treffliche Präsidenten, die ihr beim Pöbel viel beliebter werdet, wenn ihr ihm Christen opfert. Quält, martert, verurteilt uns, reibt uns auch auf. Und doch, die ausgesuchteste Grausamkeit von eurer Seite nützt nichts. Sie ist eher ein Verbreitungsmittel unserer Genossenschaft. Wir werden jedes Mal zahlreicher, so oft wir von euch niedergemäht werden. Ein Same ist das Blut der Christen. Dieser Same des Leidens für das Evangelium bringt viel Frucht hervor. Für Christus zu leiden und sogar für ihn zu sterben, wenn es darauf ankommt, das ist einer der größten Vorrechte, um Teilnehmer am Werk, an der Ausbreitung des Evangeliums zu sein. Wenn du also für Christus leiden musst, denn du musst nicht Angst haben, dass du für ihn stirbst, aber jede Art von Neid, die du erfährst, weil du würdig des Evangeliums lebst und es verkündigst, sei es auf der Arbeit, Sticheleien oder von alten Freunden, Familienangehörigen, was auch immer es sein kann. Und wenn wir eines Tages wirklich für Christus großes Leid erwarten müssen, führ dir vor Augen, dass Gott dich würdigt, dass du ein Teilnehmer am Werk des Evangeliums sein darfst. Gott kann auch durch deine Bedrängnis Großes bewirken. Jede Träne deines Leidens ist eine Bewässerung des Ackerbodens des Reiches Gottes. Gott kann dadurch großes Wachstum, mächtige Verbreitung des Evangeliums schenken. Ja, darum die Frage zum Abschluss an dich. Bist du ein Teilnehmer am Evangelium? Gibst du deine finanziellen Mittel zur Unterstützung der Arbeit am Reich Gottes? Lebst du in deinem Alltag würdig dieser Botschaft? Ja, betest du für dieses Werk, für die Verbreitung und das Wachstum des Evangeliums und leidest du freudig für Christus? Ist dein gesamtes Leben eine Teilnahme an diesem wunderbaren Werk des Evangeliums? Ja, bist du jemand, der so für Christus lebt, dass andere wegen dir voller Dank und Freude sein können? Ja, so wie Paulus über die Philipper, weil er sah, wie sie Teilnehmer am Evangelium waren. Gibst du deinen Geschwistern Anlass dafür, dass sie sich von Herzen über dich freuen können? Oder trägst du mir dazu bei, dass sie viel mehr über dich seufzen müssten? Ja, vielleicht warst du mal von diesem Evangelium voller Tatendrang ergriffen. Ja, du hast dein gesamtes Leben darauf ausgerichtet. Aber heute, deine Freude an dieser Botschaft hat nachgelassen. Dein Eifer für das Werk des Herrn, ja, ist wie verschwunden. Ja, wie steht es wirklich um deinen Eifer, für deine Hingabe für Christus und sein Evangelium? Ist er es nicht wert, dass wir uns für ihn und seine frohe Botschaft in unserem ganzen Leben hingeben? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du fragst dich, inwiefern dein Leben als Christ überhaupt Sinn hat. Was trage ich dazu bei, dass Gottes Reich wächst? Du arbeitest mehrere Stunden am Tag und abends bleiben noch ein paar Stunden übrig. Du bist den ganzen Tag darum besorgt, den Haushalt zu organisieren und abends fällst du kaputt ins Bett. Du gehst vielleicht noch zur Schule oder in die Uni. Du stellst dir die Frage, was davon hat wirklich Ewigkeitswert? Denke daran, jede Minute, die du arbeitest, um finanziell das Werk des Evangeliums zu unterstützen, jedes Gebet für die Arbeit im Reich Gottes, jede Träne, die du für Christus vergießt, dein gesamtes Leben wirkt zur Botschaft. Durch das alles hast du Teil am Werk des Evangeliums. Dein Leben macht sowas von Sinn. Sind das nicht wunderbare Gründe, ja, uns ganz mit Christus hinzugeben, das gesamte Leben auf ihn auszurichten und würdig seines Evangeliums zu leben? Dann lass uns zum Abschluss noch zum Tisch des Herrn schauen. Denn wo, wenn nicht hier, sind wir Teilnehmer am Evangelium? Hier nehmen wir Christus, sein Leib, sein Blut, das Evangelium sichtbar in den Elementen in uns auf. Darum lasst uns hierhin voller Dank und voller Freude kommen. Lass uns unserem Gott Dank opfern für seine Gnade in seinem Sohn. Preise ihn, dass es auch bei dir diesen ersten Tag gab, wo du zu Christus kamst. Dafür, dass er das Werk bis zum heutigen Tag in dir weitergeführt hat. Aber nicht nur bei dir, sondern bei uns allen hier. Lasst uns auch hier neue Stärkung empfangen, damit du gekräftigt wirst, um auch in der kommenden Woche würdig des Evangeliums zu leben. Gepriesen sei unser Herr und Gott. Denn ihm gebührt das Opfer unserer Lippen. Amen. Amen.